Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz, ganz speziellen Gast einladen dürfen und mit ihm möchte ich heute über das Thema Corona-Impfung reden, über den Nutzen oder die Risiken einer solchen Impfung. Oder was kann man sonst dagegen tun, wenn man sich nicht impfen will, sofern wir überhaupt die Wahl kriegen dazu. Und der Gast, den ich heute habe, er ist nicht nur ein Biologe, er ist auch Chemiker. Er ist derjenige, der für über 3000 pflanzlichen Stoffe die Goldstandards so festgelegt hat, dass man sie in der Pharmazie überhaupt nutzen kann. Er ist stellvertretender Ombudsmann im deutschen DIN-Norm und er ist Arzneimittelsachverständiger. Und deshalb ist es mir eine große Ehre, einen so kompetenten Menschen hier zu haben. Lieber Professor Hans Rausch, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Studio.
Grüß Sie. Freut mich, hier heute da sein zu können und ein paar, ich hoffe, interessante Fakten zu den Fragestellungen auch bereitstellen zu dürfen.
Sehr gerne. Lieber Hans, wir starten gleich über diese Corona-Impfung. Kannst du mir mal aus deiner Sichtweise sagen, was uns da zu erwarten hat? Weil jetzt wird ganz viel Lobby gemacht, oder? Auch wir Schweizer haben uns wieder ganz viele Impfstoffe gesichert. Wie siehst du das?
Ja, ich bin nicht der generelle Gegner gegen Impfungen, aber wir sollten sehr genau differenzieren, was wir jetzt tun. Mhm. Wir müssen natürlich sagen, bis dato, also bis zum Status jetzt, gibt es nur zwei Typen Impfstoffe, also lebende Impfstoffe, tote Impfstoffe, wenn man die so auf einfache Parameter runterstreichen. Man argumentiert über Impfungen natürlich mit etwas, was ich immer gewissen Maß als Polemik betrachten würde, nämlich die Masernimpfung. Die Masernimpfung ist ein Paradebeispiel für einen Virus, der eigentlich keine großen Modifikationen vornimmt. Das heißt, der Impfstoff, den wir vor 70 Jahren entwickelt haben, greift heute noch.
Weil die Masernvirus nicht so schnell mutieren, sondern sehr träge sind.
Genau.
Gut. Wir haben aber, auch wenn jetzt wieder viele Zuschauer sagen, oh, ich habe doch gelesen, es gibt gar keine Masern und bla bla bla. Also jeder, der das mal eine Masern gesehen hat am Körper, egal wie man das Kind nennt, egal ob man diese kochnischen Postulate jemals erfüllt haben, Masern gibt es, ob es ein Virus ist oder nicht, spielt keine Rolle, oder?
Ich würde sagen, die Symptomatik kennen wir. Ja. Und wenn wir die Symptomatik behandeln können und den Leuten dann hinterher es wieder gut geht, ja, dann haben wir nach dem Postulat, das ich grundsätzlich vertrete, wer heilt, hat recht, es richtig gemacht. Gut. Ob jetzt das in die eine oder in die andere Richtung interpretiert wird, ist jetzt uninteressant.
Mhm. Aber der Masern ist ein Träger, der mutiert richtig nicht. Und bei Corona oder auch bei HIV hast du mir mal gesagt, das ist ein Virus, wo sehr schnell mutiert. Und deshalb ist es sehr schwierig, hier einen Treffer zu landen, oder?
Richtig. HIV hat uns aufgezeigt, dass man in der Richtung sehr viel dazulernen durften, dass immer wenn wir gedacht haben, wir können ihn jetzt knacken, hat er uns wieder bewiesen durch eine entsprechende Mutation, dass er dann wieder nicht zu erreichen war. Mhm. Die Behandlung heute von HIV ist erfolgreich, muss man sagen, aber sie basiert eben nicht auf einer Impfung, sondern auf einem therapeutischen Ansatz. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Wir haben auf der anderen Seite seit vielen Jahren Grippeimpfstoffe. Das heißt, mal wirken sie nicht. Warum kommt das Ganze? Wir kennen die Grippe natürlich seit vielen Jahren. Und wenn man dann weiß, wie ein Grippeimpfstoff entwickelt wird, das heißt, eine Expertenkommission begibt sich in die Ursprungsländer im Frühjahr und sucht potenzielle Kandidaten, die dort schon auftauchen, mhm, in der Hoffnung, es wird schon vielleicht einer oder ein ähnlicher dabei sein, der dann hinterher in der Grippe-Infektionswelle dann bei uns rüberschwappt.
Also 10-20% Treffer, habe ich gehört, ist eigentlich immer da.
Ist, ja, ja, klar, weil die Grundversion eigentlich immer sehr ähnlich ist, aber nicht eben voll trifft. Aber wir haben trotz Impfungen immer noch tausende Todesfälle. Das ist immer die Frage, sind es Todesfälle, die geimpft sind oder nicht geimpft sind? Da gibt es keine wirklichen Statistiken, die das belegen. Also die Grippeimpfung hat eine gewisse Wirkung. Und dann war es das aber. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Virus, den wir in dieser Form bis dato nicht kennen, sich entweder verhält wie ein erzkonservativer wie Masern oder doch lieber modifiziert wie der Grippevirus, wissen wir noch nicht. Ich habe letzte Woche die letzten offiziellen Zahlen der WHO gesehen, die von derzeit 170.000 Gensequenzen, die sie erfasst haben, reden. Dann können wir uns vorstellen, dass da solche Mutationen natürlich sich auch in der Außenhülle manifestieren und damit eben eine Erkennung durch einen Impfstoff umso schwieriger wird.
Aber wenn ja dieser Virus ja ständig wieder weiter mutiert und ich heute eine Impfung kriege für Covid-19, wer sagt mir nicht, dass es nächstes Jahr Covid-20, Covid-21, 22 weitere Mutationen gibt und die Impfung überhaupt nicht funktioniert?
Niemand.
Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Thema rein. Was erwartet uns denn mit so einer Covid-19-Impfung? Was ja, tun wir uns da an?
Das Problem ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben natürlich aufgrund des Pandemiedrucks versucht, schnellere Lösungen zu generieren. Und unsere Molekularbiologen haben einen möglicherweise interessanten Ansatz generiert, deren Wirksamkeit und deren Auswirkungen in keinster Weise im Moment abschätzbar ist. Ich habe die Daten...
Ist das ein Feldversuch?
Es ist ein Feldversuch am Menschen.
Und aber das kann doch nicht legal sein, sowas.
Wenn die Politik es legalisiert, wird's legal. Wir müssen natürlich jetzt mal überlegen, was steckt hinter dem zum Beispiel deutschen Ansatz als RNA-Impfstoffe überhaupt dahinter. Mhm. Das heißt, typischerweise werden Impfstoffe so generiert, dass man einen Virus inaktiviert oder Virusteile davon nimmt, die nicht krank machen und gegen die werden dann zur Impfung herangezogen und der Körper produziert dann gegen diese Impfstoffe Antikörper und kann sich mit diesen Antikörpern hinterher auch bei einer Infektion wehren. Diesen Weg können wir einfach aus Zeitgründen vermutlich nicht gehen. Das heißt, man hat einen anderen Weg beschritten und hat überlegt, wir können eigentlich heute durch gentechnologische Verfahren gewisse Außenproteine des Virus nachbauen lassen. Und zwar nicht, wir nehmen den Virus und züchten den im Labor, inaktivieren ihn und packen ihn dann als Impfstoff rein, sondern wir impfen den Menschen mit einer Teilerbinformation dieses Virus und der Mensch produziert dann dieses Protein selber in der Hoffnung, dass unser Immunsystem dann dagegen wirkt. Jetzt muss man natürlich eines sagen.
Da kommt mir Frankenstein in den Sinn, er hat doch gesagt.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber im Moment kann niemand abschätzen, was da eigentlich passiert.
Also niemand. Der Mensch könnte auch mutieren, oder? Theoretisch.
Theoretisch weniger. Ich sehe da viel andere Risiken. Und zwar, man unterschätzt eigentlich die Wirksamkeit von Proteinen. Aber ich hole noch mal kurz aus, um das Verständnis herzubringen. Das heißt, wir schneiden aus der Erbinformation des Virus einen geeigneten Teil raus, der für die Außenhülle verantwortlich zeichnet oder für die Andockung an der menschlichen Wurzelzelle, die er ja dann hinterher zerstört. Den schneiden wir raus und verpacken ihn in einem, ich umschreibe es, Fetttröpfchen. Und dieses Fetttröpfchen mit dieser Erbinformation innen drin spritzen wir den Menschen in die Blutbahn. Der wird in der Blutbahn verteilt und irgendwo, egal in welche Körperzelle, aufgenommen. Eine Selektivität ist im Moment nicht bekannt, dass man sagen, es geht nur in die Zellen oder in jene Zellen. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Es könnte auch im Worst-Case-Szenario sogar in die Keimbahnzellen gehen, also in Zellen, die für unsere Fortpflanzung notwendig sind. So, jetzt haben wir in der Zelle ein RNA-Abschnitt, der für dieses Protein, das eigentlich im Menschen nie vorkommt, kodiert. Da die menschliche Zelle aber nicht weiß, dass das jetzt eine Fremderbinformation ist. An der Erbinformation erkennt die Zelle nicht, kenne ich das oder kenne ich das nicht, sondern es ist Fremd-RNA. Diese wird dann abgelesen und dieses Protein produziert. Mhm. Und jetzt war die Idee dahinter, Wenn die Zelle dieses Protein hat, kann die körpereigene Abwehr dieses erkennen und lernt daran, wie sie sich gegen den Virus verhalten soll. Und jetzt kommen meine Bedenken. Wir haben im Grunde eigentlich vergessen, dass auch Proteine, wenn sie körperfremd sind, nicht so harmlos zu betrachten sind, wie wir sie betrachten. Das heißt, wir nehmen jetzt nicht ein Virus, sondern wir haben nur ein Virusteil. Aber auch dieses Eiweiß kann Risiken bedeuten. Ich sage jetzt kann, muss nicht. Im Moment ist die Euphorie da, dass dieser Impfstoff sehr schnell auf den Markt kommen kann. Wir haben einzig und allein Daten, Beobachtungsdaten von 4 Wochen. Also Kurzzeitinformation, was dann hinterher damit passiert, weiß kein Mensch.
Also diese Leute, gerade gestern war eine Studie über eine Firma, wo 90% Heilungserfolg hat mit dieser Impfung. Das war basierend auf 4 Wochen
Betrachtung. 4 Wochen Beobachtungsstudie.
Aber
mit vermutlich gesunden Testpersonen.
Das weiß man gar nicht.
Das weiß man gar nicht. Das ist auch nicht offengelegt. Mhm. Das sind alles Firmengeheimnisse. Es wird sehr viel Hype darum gemacht. Was wirklich dahinter steht, kann im Moment auch kein Fachmann von außen beurteilen. Wir müssen aber noch eine ganz andere Geschichte in Betracht ziehen. Wir haben eigentlich sehr schnell vergessen, dass es vor einigen Jahren eine nicht unerhebliche menschliche Erkrankung zu einem, ich sage jetzt mal, unrühmlicher Berühmtheit gebracht hat, nämlich die Erkrankung von Rindern, BSE, die natürlich bei Scrapie, bei Schafen genauso auftritt, die dann bei Menschen Jakob Creutzfeldt verursacht.
Ja.
Zwischenzeitlich ist bekannt, dass die Ursache im Menschen oder beziehungsweise die Ursache dieser Erkrankung sogenannte Prionen sind. Prionen sind winzig kleine Eiweiße, die eine spezielle Eigenschaft haben, weil sie zyklisch sind, also sich anders verhalten. Aber wir müssen eines betrachten. Nach der Infektion vergehen 10 Jahre als Minimum, bis die Krankheit ausbricht.
Habe ich das richtig verstanden? Dieses Protein, das wir uns auch geben hätte, könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir in uns drin diese Creutzfeldt...
Nein, das nicht, aber eventuell Schädigungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei Jakob Creutzfeldt wissen, dass solche Geschichten auftauchen, dass dann wirklich Gehirnschäden entstehen. Es kann noch eine ganz andere Geschichte passieren, die eigentlich auch nicht in der Kürze der Zeit überhaupt in Betracht gezogen wurde. Nämlich, wenn unser Immunsystem jetzt aber Zellen erkennt, die Fremdproteine produzieren, könnte es auch jederzeit sein, dass unser Immunsystem davon ausgeht, dass die Zelle eigentlich eine Fremdzelle ist und wir eigentlich Autoimmunerkrankungen dadurch züchten.
Toll, das heißt, der Körper greift sich selber an, um dieses Mist
Und behandelt sich selber oder zerstört sich selber im Worst Case.
Das sind riesige, große Risiken. Wird denn das nicht irgendwo abgewogen zwischen sein oder nicht sein?
Ich kann die politische Entscheidung nicht kommentieren, weil ich nicht weiß, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen werden, dass die Molekularbiologie aufgrund ihrer Neuheit eine sehr große Euphorie mitbringt, muss man den Wissenschaftlern zugute halten. Die freuen sich immer, wenn sie etwas Neues schaffen können. Mhm. Die Geister, die ich rief, werde ich hinterher nicht mehr los, will keiner in dieser frühen Phase natürlich wirklich beachten. Das heißt, jeder, der jetzt eigentlich sich dazu in der Richtung geäußert hat, wird entweder nicht gehört oder als, ich sage jetzt mal, Risikofaktor, der die Impfung verhindern will, ausgegrenzt. Ich bin nicht jemand, ich habe es vorher so formuliert, der generell gegen Impfungen steht. Aber wir sollten uns ganz genau überlegen, wir wollen gentechnisch veränderte Tomaten nicht essen. Wollen sie innerhalb Europas verbannen und gleichzeitig verändern wir wenigstens zeitweilig unser eigenes Gengut?
Ich möchte mal schnell einen Schritt weitergehen. Ich habe in der WHO gelesen, dass man in China mit einem pflanzlichen Produkt, nämlich Shufeng Shidu hieß das, es ist jetzt auch zitiert in zahlreichen Studien bei der WHO, mit dem Produkt gearbeitet hat gegen Corona, gegen die Pandemie innerhalb von China. Und auf der anderen Seite habe ich von dir gehört, dass in China, glaube ich, jetzt die Pandemiestatus aufgehoben wurde. Oder korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Also in China wird davon ausgegangen, dass die Pandemie ausgestanden ist. Also Pandemie, ja, ein räumlich unbegrenztes, aber zeitlich begrenztes Infektionsgeschehen. Das heißt, China betrachtet sich eigentlich als Corona-frei, bis auf wenige Einzelfälle, die aber dann sofort entsprechend behandelt werden. Es gibt Behandlungen, die in China erfolgreich eingesetzt waren. Was mich ein wenig stutzig macht, ist, dass wir nicht über den Tellerrand rausschauen und von denen lernen, die es uns vormachen, wie es geht. Das heißt, es gibt unter anderem eine pflanzliche Mischung. Es gibt mehrere pflanzliche Mischungen, die erfolgreich eingesetzt waren. Eine davon, auch in Zusammenarbeit mit mir, ist erfolgreich in der heißen Phase in Italien eingesetzt worden, wo chinesische Ärzte eben Patienten therapiert haben, also im frühen Sommer, um im Grunde da eine Eindämmung hinzukriegen. In der Zwischenzeit hat man alles scheinbar wieder vergessen. Und in China selber hat man hauptsächlich auf eine 9er-Kombination gesetzt, die erfolgreich eingesetzt wurde, um eben die Symptomatik. Wir können nicht das Krankheitsgeschehen verhindern, das will ja eine Impfung. Aber wenn die Krankheit da ist, kann man die Verläufe massiv vom Schweregrad reduzieren. Und eben da eben zum Beispiel Leute, die erkrankt im Klinikum sind, nicht in die Intensivmedizin verschieben müssen, weil wir sie vorher schon abfangen können. Und das ist eine Mischung aus der traditionell chinesischen Medizin mit modernen Anklängen, ist seit Jahren in China offiziell für Influenza zugelassen. Jetzt werden natürlich die Zuschauer fragen, was kommen die jetzt mit einem Influenza-Therapeutikum bei Corona daher? Kommen wir gleich dazu, warum wir in der Richtung anders denken müssen. Dieses Medikament ist in China seit langem zugelassen, und zwar zugelassen nach westlichen Standards, nicht als pflanzliches. Und es sind die Wirkungsmechanismen zwischenzeitlich sehr gut bekannt und beschrieben. Wir wissen also, was dieses Therapeutikum im Infektionsgeschehen im Menschen anstellt, um eben die Symptome massiv nach unten zu drücken.
Das war ja schon bei SARS, das war bei Schweinegrippe. Die haben es, glaube ich, immer, wenn es die oberen Atemwegsentzündungen angegangen ist, haben sie mit dem gearbeitet.
Man hat mit dem gearbeitet, weil eben komischerweise Viren aufgrund ihrer Anpassungsmechanismen, wir haben über Mutationen gesprochen, ihre Außenhülle sehr gerne verändern, um eben dem Abwehrmechanismus des Körpers entgehen zu können.
Schlau.
Aber die inneren Stoffwechselprozesse, die ja dann nicht mehr groß vom Immunsystem bekämpft werden, bleiben urkonservativ. Das heißt, die Stoffwechselprozesse, mit denen der Virus dann bei, ich sage jetzt mal, Erkrankungen der Atemwege, die Zellen befallen, die Zellen kapern, den Zellstoffwechsel zum Beispiel beim Menschen dann umprogrammieren, also das heißt die normale Zelle innerlich zerstören, um einen Reproduktionsapparat, also eine Fabrik aufzubauen, um Replikanten dieses Virus dort drin zu erstellen. Wenn man diesen Prozess unterbinden kann oder wenigstens beeinflussen kann, hat man natürlich einen therapeutischen Ansatz. Und diese Mechanismen laufen über sehr ähnliche bis identische Eiweiße. Das heißt, der Virus für Corona, der Virus für Influenza und für SARS, MERS, Vogelgrippe etc. haben sehr, sehr ähnliche Proteasen, und das pflanzliche Produkt greift selektiv diese Protease an, und ohne diese Protease kann der Virus, der ja kein Lebewesen an sich ist, sondern nur ein Vermehrungskonstrukt, eben die menschliche Zelle nicht mehr weiter zerstören oder nur massiv behindert zerstören und damit seine Replikation massiv reduzieren. Und wenig Virus kann unser Körper beherrschen. Viel Virus führt in vielen Fällen zu Erkrankungen bis Schwererkrankungen, die zum Schluss sogar zum Tod führen können.
Ist in China diese ganze Impfgeschichte ein Thema?
In China ist die Impfgeschichte ein Thema, die aber hauptsächlich für den Exportmarkt gedacht ist. Mhm. Also es wird massiv an Impfstoffen gearbeitet und meine Informanten sagen, da wir in China bei der Testung keine infizierten Personen mehr haben, werden die aus dem Ausland eingeflogen, um überhaupt den Impfstoff weiterentwickeln zu können. Das ist im Moment Information von Ende letzter Woche.
Schon schön zu hören, dass es einen Weg gibt, der jetzt an der Impfung vorbeigeht, einen anderen Weg zeigt. Ich wundere mich, dass diese Lösung von China, wo auch die WHO beschreibt, hierzulande überhaupt nicht diskutiert wird.
Ich verstehe auch nicht, man hat sich auf einen Weg eingeschossen. Man hat im Grunde die Impfung als einzigen gangbaren Weg identifiziert, möglicherweise polemisiert von gewissen Kreisen, Wissenschaftlerkreisen, die sich einfach einmal auf einen Weg einschießen und jede andere Denkmodelle einfach vom Tisch fegen. Man muss natürlich eines dazu sagen, es ist auch nicht ganz so einfach, also es scheint jetzt einfach zu sein, einen Impfstoff zuzulassen, obwohl man alle Sicherheitsmechanismen, die normalerweise für die Neuentwicklung circa 5 Jahre dauert, einfach aus politischem Druck heraus einfach vom Tisch zu fegen, gleichzeitig aber von einem Therapeutikum, das Erfahrungswerte über Jahrzehnte mitbringt, zu fordern, dass das eine Vollzulassung in Europa braucht, was natürlich auch wieder Jahre braucht. Also wir messen mit 2 Maßeinheiten. Für einen Impfstoff mit Hochrisikopotenzial verlangen wir keine, ich sage jetzt mal, längerphasigen Prüfungen für ein Produkt, dessen Wirksamkeit erwiesen ist, dessen Ungiftigkeit, dessen Nebenwirkungsfreiheit beschrieben in zig klinischen Studien erwiesen ist, wird gefordert, wir sollen eine Vollzulassung da anstreben, um eben einen Einsatz in zig Jahren mal vorzubereiten.
Also die chinesische Lösung muss zugelassen werden als Medikament über viele Jahre hinweg. Und die Lösung, die sich noch gar nicht bewährt hat, die wird voll schnell und schnell zugelassen.
Sagen wir so, nicht bewährt. Wir müssen ja eigentlich weitergehen. Typischerweise, jetzt werden mich vielleicht Tierfreunde wieder steinigen. Ich bin ein Tierfreund, aber es geht darum, in vielen erfolgreichen Ansätzen für Impfstoffe hat man zuerst Tierarzneimittel entwickelt, weil die Tiere einfach eine viel kürzere Lebenserwartung haben im Nutztierbereich, um dann abschätzen zu können, was passiert eigentlich im Tier.
Ja.
Wir wollen jetzt Leute impfen, die eine durchschnittliche Lebenserwartung, jetzt liegen wir ungefähr bei 80, Pi mal Daumen, haben. Denen spritzen wir Sachen in die Blutbahn, von denen wir bis dato überhaupt nicht abschätzen können. Wir haben vorher von 4 Wochen Beobachtung.
Und nicht mal bei Tierversuchen?
Nein, es ist noch nie irgendwo eingesetzt worden. Und jetzt soll es direkt in den Menschen rein.
Ich habe noch eine letzte Frage. Diese chinesische Lösung.
Ja.
Wie kommen wir denn eigentlich dazu? Müssen wir da irgendwie nach China gehen oder gibt es einen anderen Weg?
Es gibt einen anderen Weg. Es ist mir mit vieler Mühe gelungen, ein analoges Produkt aus den gleichen Herstellungsschritten vom selben Hersteller zu generieren, das wirkgleich ist und kann frei verkauft im Moment in Deutschland in der Bahnhofsapotheke in Kempten bestellt werden, ohne Rezept oder mit Rezept. Also beide Abgabemöglichkeiten sind da und zukünftig auch in der Schweiz in der Löwenapotheke in Zürich zu erhalten sein. Das ist im Moment, sind es die zwei Verteilerstationen, die dieses Produkt anbieten, mit dem man eben nicht mehr differenzieren muss, ist es Corona oder ist es doch nur Influenza? Weil der Wirkmechanismus, wie vorher erklärt, ist gleich. Und es ist dann aber auch nicht nötig, muss ich die Krankheit differenzieren, wenn ich gleichen Wirkmechanismus mit diesem Medikament behandeln kann.
Danke vielmals, lieber Hans. Ich für meinen Teil muss einfach sagen, wenn das so eine schwache Basis ist, dann verstehe ich die ganze Euphorie nicht, die herrscht bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Volk, dass endlich die Erlösung kommt, der Segen. Wir können endlich unsere Ängste loswerden, weil jetzt kommt der Messias und gibt uns eine Impfung und alles wird gut. So wird es uns ein bisschen suggeriert, vermittelt. Und nach deinen Erläuterungen hier muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob dieser Messias wirklich die Weisheitsletzter Schluss ist.
Ich kann dem nur zustimmen. Ich bin jemand, der sagt, wenn es funktioniert, ja, aber bitte beweist mir auch die unkritischen Parameter. Ja,
also mal 5 bis 10 Jahre warten und dann kann man wieder darüber diskutieren.
Ob wir jetzt 5 bis 10 Jahre brauchen, ich sage ja, die 10 Jahre kommt jetzt aus diesem Worst-Case-Szenario mit Jakob Kreutzfeldt, aber wir sollten uns die Zeit nehmen, um das wirklich kritisch anzuschauen. Eine Euphorie aus 4 Wochen Erfahrungswerten mit gesunden Probanden abzuleiten, dass es verträglich und risikolos für den Anwender sein soll, halte ich für sehr euphorisch.
Ich hoffe, dass es wirklich Wege gibt, dass man auch auf dich mal hört und deine Weisheit in Betracht zieht, hier dieser ganzen Geschichte also ein bisschen Zeit zu gewähren.
Ich bin weit entfernt von Weisheit. Ich nehme mich nicht für mich in Anspruch, aber man sollte gangbare Wege, wo Erfahrungswerte vorliegen, nicht vom Tisch fegen.
Danke vielmals, lieber Professor Hans Rausch.
Geschön.
Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte sind Sie doch auch so gut und verteilen Sie auch dieses Video weit, breit herum, dass viele Menschen wirklich hören, dass es auch eine andere Stimme gibt, als nur das, was wir sonst immer aus dem Mainstream hören. Eine oppositionelle Sichtweise. Und ich finde einfach, in einer Demokratie, in der wir eigentlich immer noch leben oder meinen zu leben, hat auch so eine Sendung absolut Berechtigung und Platz. Und wir sollten es ernst nehmen, hier einfach mal zu diskutieren, offen zu diskutieren und sich zu überlegen, sein oder nicht sein, gut oder nicht gut. Oder was tun wir uns da an, wenn es wirklich zu einem schrecklichen Szenario kommt, zu einer weiteren Veränderung über diese Protease, hast du gesagt? Proteinprotease oder sowas?
Ja gut, Protease ist ein abbauendes Eiweiß. Ein Protein ist nur ein Eiweiß. Also wir reden bei der Impfung über ein Eiweiß, ein Hüllprotein.
Okay. Naja, du bist der Experte und wir durften Ihnen das vermitteln. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.